Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ein Mensch, der sich selber zerstört oder andere Sachen zerstört oder gegenüber anderen zerstörerisch wirkt?
Ja, also Selbstverliebtheit und alles bezogen von außen auf die einzige Selbstperson. Das ist so grob meine Definition.
Eine Art Selbstverliebtheit, Eitelkeit, Egozentriertheit. Man selber zählt viel mehr als die anderen. Man ist nur fokussiert auf sich selber.
Narzisstische Menschen, sie stehen am liebsten im Mittelpunkt und das tun sie in dieser Ausgabe von Einfach Leben. Ich bin Gabi Hafner. Und ich habe eine Expertin in der Sendung, die uns erklärt, warum Narzissten oft zum Problem werden und trotzdem so viele Bewunderer haben.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Narzissmus galt über Jahrhunderte hinweg als ein Makel, eine Sünde. Hochmut war im religiösen Sinn sogar eine Todsünde und später wurde Narzissmus dann von Psychiatern eigentlich als Persönlichkeitsstörung eingeordnet. Aber heute, da ist es ja fast schick, wenn man zeigt, was man hat und wer man ist. Es ist förmlich zum Ideal geworden, auch sich zur Schau zu stellen mit allem, was man so darstellen kann. Ein gewisser Narzissmus ist völlig normal. Ja, was jetzt? Ist Narzissmus was Krankhaftes? Schadet er unserer Gesellschaft oder hat er auch seine guten Seiten? Das können Sie im Laufe der nächsten beiden Stunden genauer erfahren und zwar von einer ausgewiesenen Expertin zum Thema von Bärbel Wadetzki. Herzlich willkommen, Frau Wadetzki. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie sind Psychotherapeutin und haben zum Thema Narzissmus auch mehrere Bücher schon veröffentlicht. Also es ist wirklich ein Feld, auf dem Sie sich gut auskennen. Wie sind Sie denn darauf gestoßen, dass Narzissmus ein Thema ist, das nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit Therapie für uns eine Rolle spielt?
Na, eigentlich bin ich drauf gekommen auf das Thema, als ich mit Frauen gearbeitet habe, die eine Essstörung hatten. Und da habe ich gefunden, dass die eine ganz bestimmte Art und Weise haben, sich selber und die Welt einzuschätzen und letztendlich auch eine narzisstische Komponente. Ich habe sie dann den weiblichen Narzissmus genannt. Und im Lauf der Zeit ist immer deutlicher geworden, dass Narzissmus aus der Ecke der Persönlichkeitsstörung immer mehr rauskommt. Es gibt natürlich narzisstische Persönlichkeitsstörungen, die werden aber heute sogar unter Psychotherapeuten kontrovers diskutiert, weil sie wenig Trennschärfe haben zur Psychopathologie und zur soziopathischen Persönlichkeit. Man geht heute eigentlich davon aus, dass es eher narzisstische Anhaftungen sind. Das heißt, jeder von uns hat bestimmte narzisstische Strukturen, die vom positiven Narzissmus bis zum krankhaften Narzissmus reichen können. Und in dieser ganzen Spannbreite befinden sich die Menschen. Und je nachdem, wie stark die narzisstische Thematik ausgeprägt ist, umso defizitärer oder umso in Anführungsstrichen krankhafter wird er.
Problematischer. Also in der Psychologie, Psychotherapie ist dieser Begriff quasi immer unschärfer geworden. Gleichzeitig ist es ein Begriff, mit dem eigentlich in der Öffentlichkeit aber sehr stark operiert wird, der ganz, ganz schnell auch zur Hand ist und ja, meistens mit so einem doch sehr deutlich negativen Beigeschmack. Was wäre denn jetzt deutlich narzisstisches Verhalten, um mal vielleicht so ein bisschen eine Schärfe reinzubekommen, was man darunter versteht oder was Sie darunter verstehen? Yeah.
Also narzisstische Menschen haben eine Art und Weise in der Welt zu sein, dass sie sich besser als alle anderen fühlen. Sie haben eine Grandiosität aufgebaut, mit der sie in Kontakt treten und den anderen zeigen, ich bin eigentlich viel besser als du. Sie erwarten aber auch, dass sie von den anderen bewundert und applaudiert werden. Das heißt, sie brauchen eigentlich die Bestätigung von außen, um sich wertvoll zu fühlen. Das machen sie dann zum Beispiel über Karriere, Geld verdienen, besonders gut ausschauen, sehr attraktiv sein und eloquent sein und haben im Grunde unten drunter ein Selbstwertgefühl, was doch sehr verletzt ist. Das heißt, das Maß, wie wertvoll sie sind, können sie aus sich selber nicht schöpfen. Das schöpfen sie aus ihren Produkten und aus der Reaktion der anderen Menschen. Das heißt, sie sind auf der einen Seite abhängig von den anderen, auf der anderen Seite geben sie sich nie in eine wirklich nahe Beziehung, weil dann vielleicht die Grandiosität nicht mehr so aufrecht zu erhalten ist. Also das heißt, sie sind eigentlich Menschen, die mit einer Fassade durch die Gegend gehen und das, was sie wirklich sind, nicht zeigen.
und vielleicht sich dessen einfach gar nicht so sicher sind. Es gibt ja dieses Bild aus der Mythologie, der Narziss, der sich spiegelt. Aber wenn der Spiegel quasi nicht da ist, dann verliert er den Boden.
Genau. Also sie brauchen immer den Spiegel von außen, um sich wertvoll zu fühlen. Ich meine, das brauchen wir alle. Wir brauchen Lob, wir brauchen Anerkennung. Ja, wir brauchen jemanden, der sagt, Mensch, du bist einfach klasse. Ja, aber im Unterschied zu jemandem mit einer wirklich narzisstischen Struktur fällt es bei uns auf einen fruchtbaren Boden. Wir können es selber abrufen und können sagen, Mensch, du bist doch ganz gut, hast du doch gehört. In dem narzisstischen Zusammenhang ist es wie ein Fass ohne Boden. Das heißt, sie können sich nicht mehr selber bestätigen, sondern brauchen es wieder von außen. Und sie brauchen es in extremem Maße, weil sie eben kein Selbstwertgefühl haben, auf dem das ganze Lob und die Anerkennung wachsen kann.
Das muss quasi wie eine Vitaminpille immer von außen zugeführt werden.
Ja, genau.
Und weil Narzissten natürlich auch Beziehungen haben, geht es bei Einfachleben auch um die Frage, was machen Narzissten mit denen, mit denen sie zusammen sind. Und als nächstes geht es gleich um die Frage, ob wir denn in einer zunehmend narzisstischen Gesellschaft leben. Das wird ja oft behauptet und das möchte ich gleich mit Bärbel Wadetzki beantworten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema mitten unter uns, Narzissten und was sie mit uns machen. Zu Gast die Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki. Wie halten Sie es denn, Frau Wadetzki? Haben Sie sich auch schon angewöhnt, immer doch mal wieder auch ein Foto zu machen, wenn Sie unterwegs sind, von sich und Ihren Freunden oder Ihrer Familie und es dann auch herzuzeigen? Denn selbst fotoscheue Menschen, für die ist es ja heute ganz selbstverständlich geworden, sich auf die Art zu zeigen und immer auch zu zeigen, wo man gerade ist im Urlaub, auf welchem Berggipfel, in welchem schicken Restaurant. Zeigen, wer man ist und was man macht, das ist heute ganz selbstverständlich geworden. Ist Narzissmus ein Stück weit normal in unserer Gesellschaft geworden?
Naja, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sehr viele narzisstische Spielplätze haben, nenne ich es mal. Das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten als noch vor 100 Jahren. Wir haben das Fernsehen, wir haben vor allen Dingen das Internet. Und das heißt, ich zeige mich und ich will von den anderen gesehen werden und ich möchte natürlich als toll dastehen. Ich muss ja besser sein, wenn ich eine narzisstische Struktur habe. Ich persönlich finde das, was ich tue, nicht so wahnsinnig wichtig, dass ich es in die Welt hinaus posaune. Ich schicke Fotos natürlich an Menschen, die ich liebe, weil ich sage, ich möchte, dass du weißt, wo ich bin, aber ich habe mein Verhalten eigentlich nicht geändert. Aber das hat natürlich auch mit meinem Alter zu tun. Wenn ich jung wäre, würde ich vielleicht auch jedes Essen, was ich esse, knipsen und weiterschicken. Das ist natürlich auch ein Stückchen Angewohnheit geworden und hat was mit dem Bedürfnis nach Teilen natürlich zu tun. Ja? Also man kann sich vorstellen, wenn ich den anderen zeige, wo ich bin, dann stelle ich auch eine Art Verbindung zu denen her. Scheint heutzutage sehr wichtig zu sein. Unsere Gesellschaft ist sicherlich sehr, sehr geprägt auf Äußerlichkeiten, auf sich darstellen. Und deshalb sind natürlich narzisstische Menschen in unserer Gesellschaft letztendlich sehr erfolgreich. Weil das, was sie bieten, ist genau das, was unsere Gesellschaft will.
Nämlich, also dass das hoch bewertet ist.
Es wird sehr hoch bewertet, ne? Karriere, Arbeiten, Leistung, klasse sein, noch besser sein, konkurrieren. Das sind die Werte, nach denen wir eigentlich leben und die für die Narzissten natürlich genau das Futter ist, was sie brauchen.
Aber das erhöht auch den Anpassungsdruck dann für alle anderen, die ja irgendwie auch mithalten wollen, wenn so viele ständig an ihrer eigenen Optimierung arbeiten und so viel Wert auf Oberfläche gelegt wird, dann ist es schon ganz schön schwierig zu sagen, ist mir aber einfach nicht wichtig, ich bin einfach so, wie ich bin.
Ja, ja, da gibt es sicherlich zwei verschiedene Gruppen. Also die einen, die vielleicht in wirklich guten Narzissmus, einen positiven Narzissmus leben im Sinne von einem wirklich gut entwickelten Selbstwertgefühl, dass die sagen, ich habe es gar nicht nötig, jetzt hier irgendwie besser zu sein als die anderen. Ich weiß, wie gut ich bin. Ich weiß aber auch, wo meine Grenzen sind und ich bin zufrieden mit mir und haben wirklich so ein Gefühl von Erfülltsein. Das sind die einen. Und die anderen könnte ich mir vorstellen, dass die sich sehr minderwertig fühlen, wenn sie merken, ich bin nicht so wie die anderen. Und das ist ja jetzt in aller Munde, dieses Gefühl des Abgehängtseins, des Nicht-Teilhabens an dem Reichtum, an der ganzen letztendlich gesellschaftlichen positiven Entwicklung. Und das sind dann die, die vielleicht wirklich dann auch aggressiv werden, weil sie gekränkt sind, weil sie das Gefühl haben, ich kann da nicht mithalten und muss jetzt dagegen protestieren.
Was ja sicher auch oft einen ganz realen Hintergrund hat, dieses Abgehängtsein ist ja sicher nicht immer nur ein Gefühl. Aber macht es überhaupt Sinn, in diesem Zusammenhang über eine narzisstische Gesellschaft und Narzissmus in der Gesellschaft zu diskutieren? Oder ist es eigentlich so ein Begriff, der da übergestülpt ist, wo man sagt, lieber mal ein bisschen genauer sortieren, was es eigentlich ist?
Naja, sagen wir mal, man kann narzisstische Strukturen in der Gesellschaft erkennen. Das heißt, genauso wie ich das Wort Narzisst nicht mag, weil was ist ein Narzisst? Die gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur Menschen mit narzisstischen Anteilen. Genauso gibt es Gesellschaften mit narzisstischen Anteilen. Und ich glaube schon, dass es sich bei uns ein bisschen polarisiert. Es polarisiert sich in die, die eben oben sind und die, die sich unten fühlen. Und das ist dann oftmals so diese Spannung zwischen Komplementärnarzisst und Narzisst. Der grandiose narzisstische Mensch, der lebt eben die Größe und hat immer ein Gegenüber, was die Kleinheit lebt. Und das kann sich natürlich auch in einer Gesellschaft wie unserer polarisieren.
Als nächstes widmen wir uns der Frage, ob Narzissmus auch seine guten Seiten hat.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Mitten unter uns Narzissten und was sie mit uns machen. Narzissmus ist schon ein Begriff, der eher negativ geprägt ist. Bärbel Wadetzki beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema als Therapeutin, aber auch als Autorin. Hat denn Narzissmus auch seine guten Seiten?
Ja, auf jeden Fall. Narzissmus ist janusköpfig. Das hat sehr negative Aspekte und es hat aber auch sehr positive. Zum Beispiel, narzisstische Menschen sind zum Beispiel sehr eloquent, sie sind zum Teil sehr intelligent, sie sind mutig, indem sie anpacken und sagen, ich mach das jetzt, ja, ich kann das zwar nicht, aber ich werde Präsident, ja. Das sind Menschen, die sagen, folge mir, ich habe eine Vision, ich bin einfach klasse und du kannst dich mir anvertrauen. Die können ihre Fähigkeiten, die sie haben, ins rechte Licht setzen und dann von anderen Bewunderung kriegen und dann auch aufsteigen in Machtpositionen. Und das sind auch alle sehr positive Anteile. Denn wenn man sich mal vorstellt, jemand, der eine depressive Struktur hat, der kann eigentlich gar nichts tun, der ist nicht handlungsfähig. Das ist längst nicht so positiv, wie wenn jemand eine narzisstische Struktur hat und dann in die Welt geht und sagt, ich mache jetzt hier was.
Der kann auch andere mitreißen.
Ja, das sind Menschenfänger. Die stellen sich hin und haben gleich eine ganze Traube von Menschen um sich rum, weil sie so strahlend sind. Und wenn wir ein strahlendes Gegenüber haben, dann fällt immer auch ein bisschen was auf uns. Das heißt, wir strahlen dann auch mehr, wenn wir bei so einem Menschen im Kontakt sind. Und von daher sind sie eigentlich wirklich sehr lebendige und zum Teil auch sehr visionäre und sehr erfolgreiche Menschen.
Was wären dann die negativen Seiten dieser narzisstischen Strukturen?
Die negative Seite ist eigentlich die Beziehungsseite. Menschen mit einer narzisstischen Struktur haben mit sich selber keine Probleme, aber sie bereiten dem Umfeld Probleme. Das heißt, Menschen, die mit ihnen zusammen sind, kriegen zwar ein bisschen Schein und Glanz, aber sie werden auch ausgenutzt, weil narzisstische Menschen ja den anderen brauchen. Es geht nicht um den Menschen mir gegenüber, sondern es geht mehr um die Funktion, die dieser Mensch für mich erfüllt. Kannst du mich wirklich bewundern? Krieg ich durch dich einen Mehrwert? Bist du jemand, der mich erhöht? Dann ist es okay. Wenn du das nicht tust, dann wirst du ausgesondert. Das heißt, ihnen fehlt Empathie, ihnen fehlt ein Stück Liebesfähigkeit, sowohl gebend als auch annehmend. Und sie werden in Beziehungen immer ausbeuterisch und zum Teil auch aggressiv, mitunter auch gewalttätig werden. Und sie sind ganz leicht kränkbar. Also die Kränkbarkeit von narzisstischen Menschen ist irrsinnig hoch. Man muss nur im falschen Moment das falsche Wort sagen und schon fühlt der andere sich entwertet und reagiert in der Regel sehr aggressiv.
Ein ganz anderes Thema ist es, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der deutlich narzisstische Züge hat. Darum geht es bei Einfach Leben nach den Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Haffner.
Sie haben sehr hohe Ansprüche an andere Menschen, weil Sie auch an sich selber hohe Ansprüche stellen. Und wenn der andere versagt, dann sind Sie gekränkt und kann auch sein, dass Sie dann die Beziehung abbrechen.
Wer Narzissten in die Quere kommt oder im Abglanz ihrer Größe bestehen will, muss aufpassen. Mein Name ist Gabi Haffner und gleich erfahren Sie von meinem Gast, wie man aufrecht bleiben kann in der Partnerschaft mit einem narzisstischen Menschen. Mitten unter uns Narzissten und was sie mit uns machen. Narzissten sind Menschen, die stark auf sich irgendwie bezogen sind. So die landläufige Meinung heißt das, wer mit einem narzisstisch strukturierten Menschen zusammenlebt, das ist eher ein einsames Ding, weil man da gar nicht so viel bekommen kann von dem.
Naja, einsam ist es nicht. Wie soll man sagen? Es ist eine ausbeuterische Beziehung. Narzisstische Menschen beuten die anderen Menschen aus für ihre eigene Grandiosität. Sie brauchen den anderen, um gespiegelt zu werden, um ihre Grandiosität, ihr Größen selbst zu stärken und sind sehr gekränkt, wenn der andere nicht ihren Ansprüchen entspricht. Und wenn der andere versagt, wenn der nicht so gut ist, wie sie ihn haben wollen, dann sind sie gekränkt und kann auch sein, dass sie dann die Beziehung abbrechen oder zumindest sehr böse werden, sehr aggressiv werden. Und wir sehen es auf politischer Ebene, wie Kränkungen funktionieren. Jemand macht etwas und ich fühle mich persönlich angegriffen und muss mich dann verteidigen, indem ich den anderen eigentlich zunichte machen will. Und das passiert auch oft in Zweierbeziehungen.
Das ist schon in der Politik eigentlich nichts, was da was zu suchen hätte. Aber in Zweierbeziehungen ist es natürlich auch eine fatale Konstellation,
genau,
auf Dauer.
Ja. Weil alles, was falsch läuft, wird dem anderen zum Vorwurf gemacht. Die Fähigkeit, Kritik zu hören und sich mit Kritik auseinanderzusetzen, ist bei Menschen mit einer narzisstischen Struktur äußerst gering. Eben weil sie sich sofort persönlich angegriffen fühlen, weil nämlich ihre Grandiosität dann nicht mehr wirkt. Und das können sie nicht aushalten. Dann kämen sie mit dem Gefühl der Minderwertigkeit in Kontakt und das müssen sie vermeiden. Und deshalb werden sie sehr böse nach außen. Und viele Frauen, die ich kenne, die mit solchen Menschen, Männern zusammenleben, die sind wirklich allmählich so weit, es auch zu glauben, dass sie den Fehler gemacht haben, dass sie schuld sind und versuchen, alles richtig zu machen, aber sie werden es nicht schaffen.
Also da entwickelt sich wirklich so eine Art Abhängigkeit oder so ein Gefälle, dass die beiden eben das irgendwie zusammen hinkriegen können, zusammenpassen. Man liest in diesem Zusammenhang im Leben mit narzisstisch geprägten Menschen von Leidensphasen und dem langen Weg, sich zu befreien. Und wie kann man sich befreien? Gibt es da nur dann den Schnitt oder?
Sagen wir mal so, Narzissten sind eigentlich Herausforderungen an uns, unser eigenes Selbstwertgefühl zu stärken. Weil wenn ein grandioser Narzisst, also der sich wirklich für besser und toller hält, wenn der einen Partner oder eine Partnerin hat, wird es immer diejenige sein, die mehr mit der Minderwertigkeit in Kontakt ist. Ja, das ist sozusagen, das nennt man den komplementären Narzissten. Das heißt, wenn jetzt ein Komplementärnarzisst, der eigentlich das Gefühl hat, oh, mein Selbstwertgefühl, ich bin ja eigentlich gar nicht so viel wert und ich bin ja ziemlich nichtig und ich kann froh sein, dass ich so einen tollen Mann habe. Wenn diese Person anfängt zu leiden, dann hat sie die Chance zu sagen, hallo, ich bin überhaupt nicht so klein, ich bin gar nicht nichtig, ich bin auch etwas wert und kann allmählich lernen, dieses Selbstwertgefühl zu stärken, um sich dann auf Augenhöhe auseinanderzusetzen mit dem anderen. Das gelingt oft nicht, weil die Grandiosen es gar nicht zulassen, dass jemand auf Augenhöhe kommt. Das ist dann oft der Punkt, wo diese Partner, ich sag jetzt mal Partnerinnen, weil es sehr häufig Frauen sind, mit denen ich arbeite, dass die dann gehen müssen. Aber dann haben sie irgendwann die Kraft wieder, ihr eigenes Leben zu leben und können sich daraus befreien. Das ist ein langer Weg, ein sehr trauriger, schmerzhafter Weg, aber er funktioniert.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Haffner.
Mit Narzissten beschäftigen wir uns bei Einfachleben, also mit Menschen, die immer und überall Bestätigung brauchen, weil sie sonst in sich zusammenfallen. Unsere Expertin ist die Psychotherapeutin und Autorin Bärbel Wardetzki. Kann man denn Menschen mit so einer narzisstischen Struktur verändern, auf einen anderen Weg bringen, sie dazu zwingen, vielleicht auch sich anders mit ihren schwachen Seiten auseinanderzusetzen?
Das gelingt in der Regel nicht. Ich würde auch davon abraten, dass man sagt, ich krieg das schon hin, dass du kapierst, was Sache ist. Letztendlich werden diese Menschen nur über negative Erfahrungen dahin kommen. Das heißt, wenn ihre narzisstischen Stabilisatoren zusammenbrechen, das heißt, wenn sie ihren Job verlieren, wenn sie ihren Maserati gegen den Baum fahren, wenn die Frau sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich verlasse dich. Wenn also all das, was ihr Selbstwertgefühl stärkt, wenn das zu bröckeln anfängt oder wenn das wegfällt, dann kommen sie in eine Krise. Und dann haben sie die Chance zu sagen, so, ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas fehlt mir. Und dann haben sie die Möglichkeit, zum Beispiel auch psychotherapeutisch einen Weg einzuschlagen. Der ist auch sehr lang, der ist auch sehr hart, weil sie müssen ihr Konzept verändern. Und Menschen verändern Konzepte nur dann, wenn es wirklich wehtut, wenn sie merken, es geht nicht mehr weiter. Und dann ist die Chance da. Manche nehmen die Chance nicht. Manche bringen sich um, weil sie sagen, ich habe meine Macht verloren, ich habe meine Position verloren, ich halte es nicht mehr aus.
Das ist wirklich schon eine tiefe Krise dann.
Total, das ist eine ganz starke Selbstwertkrise. Und dann kann es sein, dass jemand entweder suizidal wird oder sich wirklich umbringt. Das gibt es auch immer wieder. Aber es gibt auch Menschen, die dann sagen so, und jetzt begreife ich, irgendwas stimmt nicht und ich hole mir Hilfe.
Das ist letztlich ein großes Glück, wenn man auf diesen Weg kommt.
Auf jeden Fall.
Manche schreiben ja dann auch Bücher. Ein aktuelles Beispiel ist Thomas Mittelhoff, der wichtige Manager, der im Gefängnis war, der nach Insolvenz und vielen Geschichten eigentlich alles verloren hat und der jetzt aber nach einem Abstand von 3 Jahren ein Buch geschrieben hat. Ich habe es nicht gelesen,
aber
wirklich sich rechtfertigt und eigentlich nachweist, dass viele andere schuld sind, dass es so weit gekommen ist, aber keine eigenen Anteile da eingesteht.
Okay. Und dann ist er noch in seinem System verhaftet.
Genau, also er konnte jetzt durch dieses Buch irgendwie das wahrscheinlich aufrechterhalten. Würden Sie den in Therapie nehmen oder sagen Sie dann, ich glaube, da kommt man immer weiter?
Ja, der würde gar nicht kommen. Weil Therapie ja wahnsinnig beängstigend ist für diese Menschen, weil es da eben um die Seiten geht, die sie verbergen. Und Therapie heißt ja, die Sachen wieder lebbar zu machen, die bisher nicht gelebt werden dürfen. Zum Beispiel Gefühle, zum Beispiel die Angst, nicht gut genug zu sein, die Traurigkeit, sich immer so wahnsinnig anstrengen zu müssen, wo andere sich nicht so anstrengen müssen.
Das ist ja echt viel Druck auch dahinter.
Wahnsinniger Druck. Die müssen ja jeden Tag, müssen die ja 1000-prozentig sein. Ja? Der Schmerz, verlassen worden zu sein, der Schmerz, alles verloren zu haben, die Scham, im Knast gewesen zu sein. Gerade Scham ist ein ganz, ganz entscheidendes Gefühl im Zusammenhang mit Narzissmus. Die Menschen schämen sich wirklich fast zu Tode, wenn sie nicht gut sind. Und sich damit auseinanderzusetzen, das erfordert unglaubliche Kraft. Und dann ist es viel leichter zu sagen, ich beweise euch, dass ich recht habe und schiebe die Schuld woanders hin. Das ist eine Entlastung für die Seele und das ist legitim. Weil wir müssen ja irgendwie überleben und das können wir wirklich nur, wenn wir so viel zulassen, wie uns möglich ist. Und ihm ist anscheinend noch nicht so viel möglich, dass er sich selber mal reflektiert.
Also dass die Kränkung vielleicht einfach zu stark noch.
Ja.
Ja, nicht nur privat, auch im öffentlichen Leben gibt es narzisstische Menschen. Macht und Narzissmus, die ziehen sich durchaus an und darüber sprechen wir gleich bei Einfach Leben Teil 2. Wer immer glänzen will, auf Leistung getrimmt ist, so wie narzisstisch geprägte Menschen das sind, der findet oft auch den Weg zur Macht, in der Politik oder in der Wirtschaft. Warum das so ist, erklärt Bärbel Wadetzki bei Einfach Leben nach den Nachrichten. Und es geht um die Frage, ob Kinder zu Narzissten erzogen werden durch zu viel Aufmerksamkeit. Ich bin Gabi Hafner, bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Macht macht auch narzisstisch. Das heißt, je mehr Macht jemand kriegt, umso mehr werden die narzisstischen Strukturen oder die narzisstischen Anhaftungen auch wiederum gestärkt. Die gehören zusammen, Macht und Narzissmus. Das sind sozusagen wie siamesische Zwillinge.
Sagt Bärbel Wardetzky, Psychotherapeutin und Autorin zum Thema Narzissmus. Ich bin Gabi Hafen und ich frage Sie gleich, warum so viele Narzissten an der Macht sind und warum wir ihnen die Macht überlassen. Schön, dass Sie uns hören. Unser Thema war einfach Leben mitten unter uns, Narzissten und was sie mit uns machen. Narzisstische Menschen, sagen wir vielleicht. Mein Studiogast ist Bärbel Wardetzky, Psychotherapeutin und Buchautorin zum Thema Narzissmus. Grüß Gott nochmal an Sie. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
In Ihrem jüngsten Buch, da beschäftigen Sie sich mit einem speziellen Aspekt, nämlich Narzissmus in Machtpositionen, also Politiker, Manager. Ist es heute einfacher, als Narzisst in Machtpositionen zu gelangen, weil die Oberfläche so viel zählt und wir sowieso nicht mehr so einfach haben, überhaupt auf die Inhalte zu stoßen?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, dass Menschen, die in hohen Machtpositionen sind, immer auch eine narzisstische Grundstruktur haben, weil ich glaube, sonst würde man sowas nicht tun, weil diese Jobs sind unglaublich hart und man muss sich ja wirklich gegen ganz viele Angriffe auch wehren und wappnen. Das heißt, ich brauche schon eine gewisse grandiose Struktur, das zu tun und auch Lust und Liebe auf Macht. Und Macht ist natürlich für Menschen mit einer narzisstischen Struktur wie Zucker für Bienen. Macht lockt enorm. Und je mehr Macht jemand kriegt, umso mehr werden die narzisstischen Strukturen oder die narzisstischen Anhaftungen auch wiederum gestärkt.
Und also das wächst dann so mit dem Scheinwerferlicht, dass man täglich abbekommt und man wird ja dann auch nicht mehr so leicht kritisierbar, wenn man erstmal in so einer Position ist.
Klar, ich meine, wenn ich viel Macht habe, wenn ich entscheiden kann über Frieden oder Krieg, das ist ja eine Machtfülle, die für einen einzelnen Menschen fast schon im Grunde viel zu viel ist, dann überhebe ich mich natürlich über alle anderen. Weil andere haben nicht Macht. Viele fühlen sich total ohnmächtig. Ja, auch gerade in demokratischen Strukturen zwar nicht so sehr, aber trotzdem die Einflussmöglichkeiten sind ja viel geringer als für Menschen in Machtpositionen. Und ich glaube, dass diese Macht, die diese Menschen in Händen haben, natürlich schon ihre Vorstellungen von Großartigkeit enorm unterstützen. Und das ist an sich völlig in Ordnung, außer sie verlieren die Bodenhaftung. Dann wird es wirklich gefährlich.
Jetzt müssen wir einen Namen nennen, der in dem Zusammenhang seit einem Jahr ungefähr, seit Monaten immer fällt. Donald Trump ist wäre eher so ein klassisches Beispiel oder ist er schon fast ein Extrembeispiel, weil ob da überhaupt noch Bodenhaftung da ist, weiß ich nicht.
Ich meine, es ist schwer einzuschätzen, ich kenne ihn nicht, aber man kann an ihm schon sehr viele narzisstische Elemente sehen, also diese hohe Kränkbarkeit, die ja jetzt gerade auch in dem Konflikt mit Nordkorea ja wirklich an die Grenze geht, wo unsere Welt wirklich in Gefahr ist und er nicht sieht, dass nicht er gemeint ist. Mhm. Er sieht alles persönlich. Er sieht die Macht persönlich und er sieht die Angriffe persönlich und reagiert persönlich. Er hat keine Emotionskontrolle. Das heißt, er handelt aus dem Bauch und die Umgebung muss ganz viel kontrollieren. Er selber hat es nicht und er ist also sehr stark kränkbar und hat keine Empathie. Er kann sich nicht einfühlen in den anderen und die Welt mal aus seiner Sicht sehen, sondern er hat nur seine eigene Sicht. Ich glaube, es ist noch sehr viel mehr, was der Herr Trump von seiner Persönlichkeit her hat. Aber seine narzisstischen Züge sind unübersehbar. Und da haben ja sogar die Psychotherapeuten aus Amerika haben ja schon vor vielen Monaten eine Gesundheitswarnung in die New York Times gesetzt, weil sie sagen, seine emotionale Instabilität und seine Unberechenbarkeit ist so gefährlich, dass sie eigentlich davor warnen, dass er nicht fähig ist, dieses Amt zu bekleiden.
Tja, hat leider nichts genützt. Er ist da jetzt drin, aber tatsächlich Macht haben, das bedeutet ja auch Verantwortung tragen. Ja. Und da kann es dann schon gefährlich werden, wenn Menschen mit so einem labilen Selbstwertgefühl eigentlich da sitzen. Wie kann man das in den Griff bekommen?
Ja, durch äußere Strukturen. Also ich meine, er ist ja sozusagen auch eingebunden in Checks and Balances. Das heißt, er kann zwar einiges alleine entscheiden, aber auch nicht alles. Und das finde ich ganz wichtig. Also demokratische Strukturen sind ganz, ganz, ganz wesentlich. Die können sozusagen die extremen Auswüchse einer narzisstischen Führungskraft eindämmen. Wir sehen es, wenn die nicht mehr funktionieren. regieren oder wenn die von oben abgeschafft werden, dann geht es auf eine Alleinherrschaft, also auf eine Diktatur hinaus. Das haben wir auch in der Welt. Also im Moment, glaube ich, ist es so, dass sehr viele auf einmal kommen. Also eben, wie wenn es ansteckt. Ne? Sie sehen, aha, es funktioniert, ich kann mich hier hinstellen, ich kann meine Macht ausschöpfen und jetzt versuchen, hier Alleinherrschaft aufzubauen.
Sie das scheint ein Beispiel in der Türkei zum Beispiel.
In der Türkei, dann in Polen, dann auch in Südamerika. Ne? Also überall wachsen jetzt sozusagen narzisstische Führungskräfte heran, die glauben, dass sie damit punkten können. Und es scheint ja auch zu funktionieren.
Und deswegen gleich die Frage, warum gehen wir solchen Menschen auf den Leim? Darüber sprechen wir als nächstes.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Sie stehen oft im Mittelpunkt, aber wenn das Scheinwerferlicht fehlt, verlieren sie auch leicht den Boden unter den Füßen. Narzisstische Menschen oder etwas genauer Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit, aber gerade sie finden wir oft an wichtigen Positionen in der Politik. Wir haben es gerade gesagt, zurzeit sehr viele Beispiele. Mein Studiogast Bärbel Wadecki hat sich als Therapeutin und Autorin mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es braucht ja auch Menschen, die solche Leute nicht nur wählen, sondern schon vorher in solche Schlüsselpositionen bringen, in Parteien oder auch in Konzernen. Warum gehen wir Narzissten denn doch offenbar ganz gern auf den Leim? Warum kann man das so schlecht erkennen, dass da auch große Defizite sind?
Ja, sie sind für uns eigentlich eine Verführung. Narzissten verführen, indem sie uns klar machen, wenn du mir folgst, dann kriegst du was von meinem Strahlen, dann kriegst du was von meiner Grandiosität. Ich verspreche dir das Paradies und dafür folgst du mir und zwar ohne Einspruch. Ja, es ist wie ein Deal, wie man heutzutage sagt. Ne? Ich gebe dir ein Stück meiner Grandiosität und du folgst mir, du gibst eigentlich deine Selbstbestimmung auf. Und dann kommen wir ganz gut hin. Das heißt, das sind Menschen, die letztendlich kapieren oder spüren, was der andere braucht. Also jetzt auf politischer Ebene ist es ganz sicher so, das sind Menschen, die sprechen nicht den Kopf an der Bevölkerung, sondern den Bauch. Und die vermitteln, ich stärke dich, ich stärke deine Würde, ich stärke dein Selbstwertgefühl, ich sehe dich, ich beantworte dich und ich werde für dich kämpfen. Das ist das, was Menschen hören wollen. Make America great again. Das heißt nicht I make America great again, heißt das eigentlich, ja. Aber ich mache dich groß, ja. Und das ist das, was sozusagen die Emotion des Gegenübers anspricht. Das ist so viel wirksamer, als wenn ich jemandem erkläre, wie etwas ist. Und das verführt. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Oder schwer gegenwehren.
Weil da einfach andere Bereiche im Gehirn angesprochen werden als das Rationale und das Nachdenken. Da sind wir einfach anders dabei.
Ja, erstens das. Und zweitens, je größer die Bedürfnislage ist, je hungriger ich bin nach Würde, nach gesehen werden, umso mehr folge ich so einem Menschen. Ja? Wenn ich damit gesättigt bin, weil ich sage, ach, die Demokratie ist für mich eigentlich etwas, was mich satt macht, dann brauche ich das nicht so.
Klar, sie macht nicht alle gleich satt.
Nein.
Es gibt ja auch eine Diskussion darüber, ob die Medien diesen Effekt dann noch verstärken, indem sie über diese Führungspersönlichkeiten, gerade weil sie sich doch auch sehr auffällig benehmen, oft so intensiv berichten und es sofort immer die Top-Schlagzeile gibt. Ist auch wie so ein Reflex eigentlich fast, dass es diese ganze Geschichte noch verstärkt. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, letztendlich verstärkt es es, aber ich glaube, dahinter ist sogar der Wunsch nach Kontrolle. Das heißt, wenn ich bestimmte negative Dinge, also jetzt auch hier vor unserer Wahl mit der AfD, also wenn ich Gefahren sehe, wenn ich das Gefühl habe, da passiert etwas, was vielleicht mir aus den Händen rinnt, ich kann es gar nicht sagen, wie das Ganze weitergeht, dass dann das Reden drüber auch wie ein Stück Kontrolle wiederum ist und das beruhigt auch wiederum auf der anderen Seite. Aber es hypt natürlich genau die Menschen, die sich genauso darstellen und auch durch Provokation oder durch bestimmte Verhaltensweisen sich sehr in den Vordergrund spielen.
Also es ist einerseits der Versuch, sozusagen die Diskussion aus dem Bauchraum wieder in den Kopf und ins Reflektieren zu kriegen, und bei anderen verstärkt aber einfach nur diese Bauchgeschichte. Das ist ein gewisses Dilemma wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, und natürlich können wir es auch in der Arbeit mit narzisstisch geprägten Menschen zu tun bekommen. Das ist unser nächstes Thema im Gespräch mit der Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Mitten unter uns Narzissten und was sie mit uns machen. Bärbel Wadetzki hat sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. Ja, seine Kollegen, die kann man ja nicht einfach zu ihnen in die Therapie schicken, wenn man das Gefühl hat, da ist ein kleiner Narzisst dabei oder eine Narzisstin. Was sind denn so die Knackpunkte in der Zusammenarbeit, wenn man einen Narzissten im Team hat?
Im Team wird es ganz schwierig, weil narzisstische Menschen sind eigentlich nicht teamfähig, weil sie besonders sein müssen. Das heißt, wenn ein Team was bearbeitet, ein Ergebnis hat, dann wird genau dieser narzisstische Mensch auftreten und wird sagen, das ist mein Ergebnis. Das heißt, sie haben Angst, in einer Gemeinschaft unterzugehen und müssen sich deshalb immer in den Vordergrund spielen. Sie werden die Erfolge anderer für die eigenen ausgeben. Und sie sind nicht kritisierbar. Das heißt, sie werden, wenn Kritik kommt, sofort aggressiv reagieren oder aber mit dieser Person nichts mehr zu tun haben wollen. Das heißt, im Umgang mit ihnen wird es sehr schwierig. Es ist deshalb gut, wenn man es schaffen kann, wenn man die Arbeitsbereiche so weit wie möglich trennen kann, was natürlich nicht immer funktioniert. Aber auch hier wieder, diese Menschen sind eine Herausforderung an uns. Denn sehr häufig reagieren wir mit Angst und eigenen Minderwertigkeitsgefühlen im Gegenüber solcher narzisstischen Kollegen. Und dann ist es wichtig zu sagen, so, und jetzt mache ich mich auf die Suche nach meinen eigenen Stärken und ich werde diese Auseinandersetzung führen, und das stärkt uns. Also man kann es umdrehen und kann sagen, okay, du bist ein Sparringspartner, schwer, aber ich lerne was. Ich kann was profitieren.
Das ist aber eher Zufall, wenn man gerade auf diese Strategie kommt, oder? Weil meistens so im Alltag ist schwierig, das so klar zu analysieren.
Natürlich, und deshalb ist es so wichtig, dass man sozusagen mal darüber nachdenkt und sich sagt, hat es nicht auch eine Möglichkeit für mich, wenn ich so einem Menschen begegne? Und es ist noch was, wir werden natürlich auf unsere eigenen narzisstischen Anteile auch wiederum zurückgeworfen. Und dann kann ich gucken und dann kann ich sagen, oh, wie geht's mir denn, wenn ein anderer vielleicht besser ist als ich? Wenn der bessere oder vielleicht genauso gute Ergebnisse hat wie ich? Bin ich dann neidisch oder muss ich den bekämpfen, oder kann ich sagen, ach Mensch, klasse, dass du das so machst, ich mache das auch so. Das heißt, wir sind sozusagen auf uns zurückgeworfen und müssen uns mit unseren eigenen Strukturen auseinandersetzen, wo wir unangenehm für die anderen werden.
Da brodelt dann natürlich einiges im Hintergrund. Also auf der Leistungsebene funktionieren die Narzissten besonders gut, aber dann sozusagen auf der Team- und auf der zwischenmenschlichen Ebene gar nicht.
Da bricht es, ja. Leistungsmäßig sind sie oftmals wirklich klasse, aber was Beziehungen anbelangt, was den Umgang mit anderen Menschen anbelangt, was das soziale Miteinander anbelangt, da sind sie wirklich sehr, sehr defizitär. Und da leiden oftmals die anderen mehr als sie selber.
Weil ihnen das gar nicht so groß auffällt oder weil ihnen da nichts abgeht?
Ja, weil sie sich auch gar nicht die Mühe machen, mal mitzukriegen, dass sie andere Menschen eigentlich sehr unangenehm behandeln. Das hieße ja, ich würde mich in die Situation des anderen hineinversetzen. Und genau das machen sie nicht, weil sie halten sich ja für die Größten und die Besten und die Richtigsten. So, und alle anderen, wenn du ein Problem hast, das ist ja dein Problem. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Und insofern ist es für uns wirklich mitunter sehr, sehr schwierig, da eine Balance zu finden für uns selber im Kontakt mit so einem Menschen. Das kann sehr schwer sein.
Klingt auch anstrengend. Kann es helfen, da so goldene Brücken zu bauen, indem man eben versucht, diese Kollegen dann stärker einzubinden, so ein Gespräch über ganz alltägliche Dinge zu suchen und irgendwie zu signalisieren, hey, du gehörst ja hier irgendwie auch in dieses Team und lass uns doch einfach nett miteinander umgehen. Wir verbringen hier so viel Zeit.
Das kann funktionieren. Es kommt immer ganz drauf an, wie stark die narzisstische Struktur ausgebildet ist. Was immer hilft, ist dem anderen das Gefühl zu geben, ich achte dich, ich sehe dich und du musst keine Angst vor mir haben. Weil sie fühlen sich sofort bedroht. Das heißt, im Kontakt ist es immer gut, erstmal was Positives vorzuschießen und zu sagen, Mensch, du, das war klasse, was du da gemacht hast, das hat mir gut gefallen. Oder, hey, du siehst aber heute klasse aus, hast du neue Klamotten oder neue Frisur. Das heißt, etwas rüberzugeben, was das Selbstwertgefühl des anderen schon mal ein bisschen stärkt. Und dann zu gucken, was können wir miteinander austragen, was können wir miteinander kooperativ machen, dass kann gut gehen, muss aber auch nicht gut gehen. Gerade wenn Mann und Frau miteinander kommt. Also gerade sehr erfolgreiche Frauen, sehr selbstbewusste Frauen können diesen Männern zum Teil große Angst machen und dann machen sie sich noch größer und noch besser und fangen an, das Gegenüber niederzumachen. Das kann alles passieren. Wenn ich so einen Menschen habe in meinem Team, wenn ich mit so jemandem arbeiten muss, als Kollege oder Vorgesetzter, kann ich jedem nur raten, holen Sie sich ein Coaching für sich selber, dass Sie wissen, wie kann ich mit diesem Menschen sozusagen irgendwie klarkommen. Ja? Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann ist es besser zu gehen, als dieses Leid auszuhalten, weil es kann krank machen auf Dauer.
Das sind ganz klare Hinweise von Bärbel Wadecki zu diesem Thema narzisstische Menschen in der Arbeit im Team vielleicht. Ja, und ob es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, was diese Geschichten anbetrifft, Narzissmus und Macht, das ist unser nächstes Thema nach den Nachrichten bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Ich meine, Narzissmus ist ein Menschheitsthema. Es hat es immer gegeben. Jede Gesellschaft zu jeder Zeit muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da müssen wir schauen, wie kriegen wir das auf die Reihe.
Ist narzisstisches Verhalten eigentlich bei Männern und Frauen gleich? Ich bin Gabi Hafner und darüber spreche ich mit meinem Studiogast gleich. Wir sprechen bei Einfach Leben über Menschen mit stark übersteigertem Bedürfnis zu glänzen, landläufig Narzissten genannt. Zu Gast die Psychotherapeutin Bärbel Wadecki. Gibt es denn da eigentlich unterschiedliche narzisstische Muster bei Männern und Frauen?
Sagen wir mal so, es gibt den sogenannten grandiosen Narzissmus. Das sind die Menschen, die von ihrer Wichtigkeit überzeugt sind und von ihrer Bedeutung. Und es gibt die sogenannten Komplementärnarzissten. Das sind die Menschen, die eher im Kontakt sind mit ihren Minderwertigkeits- und Nichtigkeitsgefühlen. Diese Grandiosität ist ja der Schutz vor dem Gefühl der Nichtigkeit. Und um das nicht zu spüren, projiziere ich das lieber auf jemand anderen, der das dann übernimmt. Das sind sehr häufig die Frauen. Und zwar deshalb, weil wir durch die Jahrtausende eigentlich nur Entwertung erlebt haben oder hauptsächlich Entwertung erlebt haben. Ja? Thomas von Aquin sagte, Frauen sind ein Produkt des Zufalls. Das heißt, wir Frauen haben eher die Position des Unterlegenen immer eingenommen und das ist uns auch sehr nah. Die Männer sind seit Jahrtausenden hochgejubelt worden. Kein Wunder, dass sie sich einfach noch in dieser Grandiosität befinden. Und zusammen bieten sie dann ein wunderbares Gleichgewicht. Ja? Der eine lebt die Grandiosität, der andere die Nichtigkeit und der Grandiose kann sich entlasten von seinen Minderwertigkeitsgefühlen und die minderwertige Position wird größer durch die Grandiosität des anderen. Scheinbar ein wunderbares Team. Aber das hat natürlich zur Folge, dass die, die sich minderwertig fühlen, nicht in ihrer Kraft und in ihrer Kompetenz sind. Mhm. Und in der Arbeit ist es so wichtig, dass die Frauen kapieren und merken und ihre Kraft auch einsetzen, damit wir auch in unserer Kraft wahrgenommen werden von außen. Das ist zum Teil nicht so einfach, aber das ist nötig. Ja? Und dann kann es natürlich Konflikte geben, dass sich die grandiose Person, die ja sehr häufig die Männer sind, dann auch bedroht fühlt von jemandem, die jetzt sagt, hallo, ich kann auch und ich kann genauso wie du. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo das immer mehr deutlich wird. Und ich muss sagen, es gibt auch Männer mit einer eher weiblichen Struktur, die also mehr in der Minderwertigkeit sind. Und es gibt auch Frauen, die in der grandiosen Form sind. Beides ist möglich, aber sehr häufig sind es eher die Frauen, die den weiblichen Narzissmus besetzen.
Das wird sich ja vielleicht ändern, weil insgesamt der gesellschaftliche Trend doch jetzt so ist, dass man es auch doch eher zulassen kann, dass die Frauen diejenigen sind, die sagen, hey, ich kann auch und ich bin jetzt mal die, die macht.
Also, ja, das ist ganz wichtig. Eine Sache muss man allerdings sehen. Frauen haben eine andere Form des emotionalen Erlebens. Das heißt, sie sind viel näher dran, auch an ihren Schwächen und an ihren minderwertigen Gefühlen. Männer haben die auch, aber die sind viel weiter davon entfernt. Ob und wie sich das im Laufe der Zeit ändert, ist die große Frage. Auf jeden Fall wichtig ist, dass sich gesellschaftlich etwas verändert, sodass wirklich diese Gleichberechtigung auch in die Köpfe und die Herzen der Menschen kommt, die wir eigentlich vom Grundgesetz her haben.
Und da spielt auch die Erziehung der Kinder eine wichtige Rolle. Auf die schauen wir als nächstes beim Thema Narzissmus.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Haffner.
Mitten unter uns Narzissten und was sie mit uns machen. Ja, heute schauen Eltern eigentlich in der Erziehung schon drauf, das Selbstbewusstsein ihrer Kinder zu stärken und wirklich auch ein gesundes Selbstwertgefühl wachsen zu lassen. Aber auf der anderen Seite sind Kinder oft so was Seltenes, dass sie fast zwangsläufig in der Rolle der viel beachteten Prinzessinnen und Prinzen landen. Müssen wir da aufpassen, dass da nicht so narzisstische Strukturen eher gefördert werden auch?
Ja, ganz sicher. Also die narzisstische Struktur entwickelt sich sehr häufig in der Kindheit und das kann entweder durch Verwöhnung und Überhütung passieren. Also dieses Kind ist eben ein besonderes Kind. Ne? Alice Miller hat das Buch geschrieben, Das Drama des begabten Kindes. Ja? Diese Begabung dieses Kindes wird hochgejubelt und dieses Kind hat keine Möglichkeit, seine Grenzen auszutesten. Das andere ist, Narzissmus entsteht auch genau durch das Umgekehrte, dass ein Kind permanent entwertet wird und emotional sozusagen verlassen ist. Aber auch das verwöhnte Kind ist emotional verlassen, weil es nicht so gesehen wird, wie es ist. Und beide Seiten führen dazu, dass es zu einer narzisstischen Entwicklung kommen kann, die das Kind schützt. Und heutzutage sind wir viel mehr auf dem Pol der Überbehütung und der Verwöhnung als der Vernachlässigung. Und da muss man sehr aufpassen.
Anzustreben wäre eine gute Balance, dass ein Kind seine Stärken, aber auch seine Schwächen kennenlernt und damit umgehen lernt, dass es beides hat.
Das wäre gut. Und gefragt sind eigentlich die Eltern. Denn ein Kind, was überhöht wird, ist immer ein Schmuckstück für die Eltern. Und dann ist das Kind nicht das Kind, sondern es wird zum Teil der Selbstwertthematik der Eltern. Natürlich sind Eltern immer stolz, wenn die Kinder toll sind und wenn die süß sind und wenn sie vielleicht was können, was andere nicht können. Die Frage ist, wie weit brauche ich das Kind und seine Fähigkeiten und sein tolles Aussehen, um mein eigenes narzisstisches elterliches Defizit zu kompensieren? Und da sind die Eltern gefragt, dass sie ihr Selbstwertgefühl unabhängig von dem Kind stärken und entwickeln und das Kind Kind sein lassen und es sich so entwickeln lassen, dass es seine Grenzen und auch seine Stärken kennenlernt.
Auch ein Thema für die ganze Gesellschaft. Und gleich geht's noch um die Frage Narzissmus und Religion.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Haffner.
Narzissmus ist unser Thema bei Einfach Leben mit Bärbel Wadetzki. Wie ist es denn mit Menschen, die stark in ihrem Glauben verwurzelt sind? Schützt sie das auch ein Stück weit von der Selbstüberhöhung vor einem Narzissmus, weil das eigene Ich ja eigentlich in einem anderen Zusammenhang aufgehoben ist?
Ich glaube, es liegt daran, wie jemand seinen Glauben lebt. Also ich kann auch den Glauben und auch die Kirche kann ich auch narzisstisch überhöhen. Und ich kann in meinem Glauben auch in die Minderwertigkeit gehen, nach dem Motto, das Leben ist hier ein Jammertal und die Erlösung kommt im Jenseits. Was sicherlich ist, ist, dass eine gute Anbindung an eine Religiosität, an eine höhere Macht, wie immer ich sie beschreibe, natürlich etwas ist, was meiner Seele gut tut und was auch zu etwas führt wie abgeben, nicht alles alleine tun. Worte wie Demut, Worte wie Dankbarkeit, nach dem Motto, ich bin nicht das Zentrum der Welt, denn es gibt noch etwas anderes, dem ich mich auch anvertrauen kann. Das ist ganz sicher ein Gegenprogramm gegen das narzisstische Denken. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei narzisstischen Menschen genau das eigentlich der tiefste Wunsch ist, sich aufgehoben zu fühlen und so angenommen zu werden, wie sie sind. Und wenn Religion für mich das bringt, dann könnte es eine Quelle des Heils sein.
Das ist ja eigentlich ein Angebot, das es gibt im Christentum, eben auch die Idee zu sagen, du kannst sowieso nicht alles selber machen. Da gibt's noch andere Mächte und du musst auch gar nicht alles selber machen, sondern du kannst dich darauf verlassen. Es gibt ein gutes Ende, es gibt immer die Hoffnung.
Ja, das kann ich aber nur, wenn ich bereit bin, diese Größenfantasie herzugeben. Aber ich glaube, das erfordert auch Gemeinschaft, weil die wiederum Halt gibt. Für sich alleine kann das ein bisschen schwierig sein.
Religion, eine religiöse Anbindung durchaus auch ein Weg, um aus einem Narzissmus herauszufinden. Unser Thema bei Einfachleben in den letzten beiden Stunden war Narzissmus, Narzissten und was sie mit uns machen. Studiogast Bärbel Wadetzki, Psychotherapeutin und Autorin einiger Bücher zum Thema. Vielleicht nennen Sie zwei.
Also das eine ist der weibliche Narzissmus. Das ist wirklich aus der Sicht von Frauen auch geschrieben. Und das andere ist Blender im Job. Da geht es um die Situation mit narzisstischen Chefs und Kollegen. Und das dritte ist Narzissmus, Verführung und Macht. Und da geht es um Politik und Gesellschaft.
Und Sie finden diese Bücher auch bei uns auf der Internetseite zur Sendung münchner-kirchenradio.de/einfachleben. Da können Sie diese Sendung auch nachhören und natürlich gerne jemandem anderen weiterempfehlen. Ich sage jetzt ganz herzlichen Dank an Bärbel Wadetzki. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.